Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute, wie so oft, an meiner Seite die zwei geschätzten Kollegen. Zum einen Henry Wohlfahrt.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und zum anderen Tobias Weil.
Grüße.
Ja, wir sind zurück in der allseits beliebten und bekannten Dreierkonstellation und direkt zum Anfang natürlich groß sorry dafür, dass ihr auf die Preview verzichten musstet. Da hatten wir alle irgendwie so ein bisschen zeitliche Schwierigkeiten, haben es nicht geschafft, zwei Leute da irgendwie zu koordinieren und dadurch ist es dann leider ausgefallen. Wir geloben Besserung, aber ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ein ganz zufriedenstellendes Spiel. Die Seahawks gewinnen gegen die Jaguars, stehen jetzt 4-2. Und bevor wir da detailliert sämtliche Positionsgruppen rauf und runter diskutieren und besprechen, gibt es natürlich hier wie immer für euch kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unsere Seahawks News.
Wir haben so ein paar Verletzungsupdates, einige Spieler, die auch im Spiel gegen die Jaguars ausgefallen sind. Julian Love, Terry Woolen, Devin Witherspoon und Derek Hall sind auch noch aktuell fraglich für Woche 7 gegen die Texans. Ist natürlich jetzt noch kaum vorhersehbar, wie es dann am Ende aussieht. Gab ja noch keine Trainings, über die man jetzt groß berichten könnte. Von daher muss man das jetzt die Woche über beobachten. Und darüber wird dann natürlich auch in der Preview diesmal wirklich gesprochen werden. Außerdem möglicherweise zurückkommen könnte Guard Christian Haynes, der sich dann vermutlich mit Anthony Bradford so ein bisschen um die Rolle auf Right Guard battlen könnte. Besonders hoch ist die Messlatte dann nicht gelegt, aber wenn man sich die letzten Spiele aus dem letzten Jahr von Christian Haynes anguckt, dann hat auch er noch nicht so richtig gezeigt, was man vielleicht von ihm erhofft hatte. Von daher wird das, glaube ich, ein Duell auf relativ geringem Niveau. Von daher mal schauen, wer dann da am Ende als der Sieger hervortritt und die Rolle des Right Guard bei den Seahawks für den Rest der Saison ausfüllen darf. So viel zu den News und dann würde ich sagen, ohne hier weiter Zeit zu verschwenden, gehen wir rein ins Recap auf das Spiel der Seahawks gegen die Jaguars.
The Seahawks defense, they do it again.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
20-12 heißt es am Ende, ein weiterer Auswärtssieg, insgesamt der 9. Auswärtssieg in Folge. Also die Seahawks wirklich zu Hause immer wieder mit Problemen und ich glaube sogar mit einer negativen Bilanz in den letzten Wochen und Monaten. Aber auswärts eine absolute Macht, jetzt 4-2. Vielleicht mal so als grobe Einschätzung, auch mit Blick auf den Rest der NFC vor allen Dingen. Da gibt's ja niemanden mehr, der ungeschlagen ist und die Liga ja sowieso diese Saison gefühlt noch mal enger beieinander als eh schon. Tobi, vielleicht fängst du mal an. Wie würdest du die Seahawks aktuell einschätzen insgesamt und ja eben auch im Hinblick auf die Konkurrenz?
Ja, also ich bin da so ein bisschen unschlüssig, weil man ja auch immer wieder liest, dass die Seahawks ja ein bisschen so in den Trademark einsteigen sollen, bevor jetzt die Deadline ist. Die ist ja irgendwann Ende Oktober. Und deswegen haben wir schon ein bisschen öfter mal drüber Gedanken gemacht. Also Playoff-Team sind die Seahawks wahrscheinlich schon wieder, wie eigentlich fast immer, dass die so zumindest mal im Dunstkreis der Playoff-Contender mit rumschwirren. Aber wenn man jetzt irgendwie ein bisschen aktiv oder aggressiv in den Trademark gehen würde, dann würde das für mich implizieren, dass man irgendwie auch denkt, dass man einen Playoff-Run hinlegen kann. Und da sehe ich die Seahawks irgendwie dieses Jahr wirklich nur so sehr bedingt, so als Dark Horse. Also man sieht jetzt zum Beispiel, die 49ers war so Schwächen, so ein bisschen die Lions haben, finde ich, den Abgang vom OC besser verkraftet, als man denkt, aber verlieren dann gestern gegen die Chiefs. Also weiß ich nicht, wie
schon rum gegen die Jaguars verloren haben, muss man ja dazu sagen.
Ja. Also deswegen bin ich da so ein bisschen unschlüssig, wo man die Seahawks da jetzt irgendwie in der Pecking Order das fällt mir auch nicht ein.
Einordnen
sollte. Deswegen, also das Team macht schon Spaß. Die Defense in großen Teilen ja auch. Wobei man jetzt zum Beispiel sieht, dass die Secondary sehr dünn wird. Und irgendwie ist das so ein bisschen, also für mich sind die jetzt so leicht überdurchschnittliches Team, aber ich würde wahrscheinlich, Stand jetzt, noch sagen, man sollte jetzt vielleicht erstmal die Chips bei sich behalten, bevor man da irgendwie so ein bisschen versucht, zumindest mal so leichten All-In-Ansatz zu gehen und für einen, ja, man muss ja schon für einen guten Spieler traden, der ein bisschen was kostet. Aber da bin ich mal gespannt, was vielleicht Henry oder du dazu sagt.
Aber ist für dich All-In, dass man sozusagen so einen First oder Second-Round-Pick oder so schon investieren würde oder wofür das bei dir anfangen? Weil ich meine, für mich sind die Seahawks auf jeden Fall, was sie bis jetzt gezeigt haben, zumindest auf jeden Fall ein überdurchschnittlich gutes Team. Wenn man jetzt nur die ersten 6 Spieler sich anschaut. Ich glaube, ich habe vorhin auch gesehen, nach DVOA sind sie die Nummer 1 der Liga. Ich habe natürlich noch Fragen an die Offense, da kommen wir nachher noch, glaube ich, noch drauf zu sprechen, gerade das Run-Game und so weiter, wie sustainable das Ganze ist. Ich muss sagen, ich wäre schon ein Fan davon, so auf bestimmten Positionen, bei manchen Positionsgruppen Upgrade zu machen vor der Trade-Deadline noch. Dafür haben sie eigentlich so viel schon gezeigt, so viel Positives gezeigt. Für mich sind dieses Seahawks-Team eigentlich so wahrscheinlich so mit das Beste der letzten Jahre. Wenn man sich die Offense und Defense als Gesamtpaket anschaut und es ja bestätigen eigentlich auch so diese Statistiken, wie zum Beispiel DBOA ist, glaube ich, das beste 4-2-Team nach DBOA. Oder das zweitbeste 4-2-Team nach DVOA seit 1978. Wie gesagt, eins der besten Seahawks-Teams der letzten Jahre, wenn man jetzt nur nach dieser Metrik gehen würde. Daher sehe ich das vielleicht ein bisschen anders, weil die NFC, hast du eigentlich auch schon gesagt, ist eigentlich relativ weit offen. Die Eagles, die euch auf dem Papier den besten Roster haben, sehen alles andere als souverän aus. Und es gibt kein Team, das sich so richtig aufdrängt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fan davon wäre, irgendwie einen First plus einen Second Round Pick irgendwie in einem Trade-Paket Richtung Las Vegas zum Beispiel zu schicken für einen Pass.
Geno Smith. Achso.
Aber
die Packers sind ja vielleicht auch noch mit drin, ne?
Also, exakt, ja, aber es gibt die Packers natürlich, klar. Es gibt ja, wie gesagt, halt kein Team, das sich so richtig aufdrängt. Und ich sehe die NFC schon relativ weit offen und deswegen wäre ich,
dafür
zumindest. Mit einem Pick, ich weiß nicht, wie hoch der jetzt sein muss, aber wenn es jetzt ein Mid-Round-Pick wäre, ich weiß jetzt nicht, ob ich abgeneigt wäre, zum Beispiel für einen Impact-Spieler.
Ich glaube, dieses relativ weit offen haben wir in den letzten Jahren aber auch schon oft gesagt, vor allem auch noch unter Wilson. Mhm. Und in der Saison, wo man am meisten dachte, ist weit offen, verliert man halt das erste Playoff-Spiel direkt gegen die Rams zu Hause, damals im leeren Lumenfield. Und da war das Team vielleicht dann doch nicht so gut, wie man vielleicht dachte, weil da dachte man ja das letzte Mal, dass man irgendwie so einen Run hinlegen kann. Ja. Sehe mich da so ein bisschen zwiegespalten, vielleicht auch ein bisschen risikoavers, weil für mich so ein First-Round-Pick und vielleicht sogar, weiß ich nicht, einen dritten dazu oder sowas, um irgendeinen Starspieler zu holen, je nachdem, was der auch für einen Vertrag hat und so weiter, ist für mich schon so ein bisschen All-In und da weiß ich nicht, ob das Team jetzt im zweiten Jahr unter McDonald schon an diesem Punkt ist.
Zumal es aktuell, glaube ich, einige Baustellen gibt. Also es würde ja jetzt die Seahawks für mich zumindest jetzt nicht direkt zu einem Contender machen, wenn du, ich sag mal, dir einen Elite-Pass-Rusher holst oder wenn du die Linebacker-Position verbesserst oder, weiß ich nicht, einen Superstar Interior Offensive Liner holst, so, dann hast du ja trotzdem noch andere Baustellen. Wir sehen es gerade in der Secondary, die dann doch nicht so tief ist, wie wir vorher dachten. Wie gesagt, Linebacker ist hinter Ernest Jones auch schwierig. Wenn da mal irgendwie verletzungstechnisch was passiert, dann ist da ja alles blank. Und ja, von daher sehe ich den Kader auch aktuell noch nicht gut genug, um jetzt mit einem Move da irgendwie direkt zu den absoluten Top-Teams aufzusteigen. Aber ich finde schon, dass es noch mal krasser ist als die letzten Jahre, was so die breite Spitze in der NFC angeht. Weil die Eagles waren ja sonst immer so ein bisschen das Team, vielleicht zusammen mit den 49ers, die etwas herausgestochen sind. Die Niners verdienen gerade gefühlt das gesamte Team, die opfern jeden Spieler mit schwarzer Magie, damit McCaffrey gesund bleibt. Und die Rams haben jetzt auch Probleme, Nakua wird wohl ausfallen. Trotzdem sehe ich die immer noch mal eine Spur besser als die Seahawks. Dann die Packers hast du schon auch noch angesprochen. Also gibt schon noch genug Teams, die ich auch mit einem guten Trade eher noch leicht über den Seahawks sehen würde. Von daher wäre ich da jetzt auch kein Fan dazu, zu ungeduldig zu werden.
Man müsste halt irgendwie das Team so aufgestellt haben, dass dieser eine Trade die nochmal so ein bisschen über den Edge bringt der anderen NFC-Teams. Und das sehe ich dann halt nicht. Genau. Und dann denke ich mir, dann muss man das vielleicht wirklich halt noch ein Jahr aussitzen und dann nächstes Jahr entweder dann schon in der Offseason aggressiv drauf gehen, weil man sagt, okay, wir haben jetzt das zweite Jahr die Defense hier gesehen unter McDonald, die passt. Das erste Jahr unter Darnold war irgendwie vielversprechend. Jetzt gehen wir schon aggressiv direkt dran, dass wir im nächsten Jahr von Woche 1 irgendwie Contender sind und uns als Contender sehen. Oder dann halt Richtung Oktober dann auch wieder dazu überlegen. Ja, jetzt haben wir, weiß ich, einen guten Rekord und bestehen mit 6-2 da oder irgendwas. Jetzt packen wir nochmal ein paar Picks aus der Zukunft raus. Aber jetzt aktuell in diesem Stadium finde ich das vielleicht ein bisschen überhastet einfach.
Die Frage ist auch, was will man eher eine Schwäche damit kaschieren oder will man eine Stärke noch stärker machen? Weil irgendwie wäre ich an dem Punkt jetzt auch gerade kein Fan, irgendwie einen Premium-Pick in einen Edge-Rusher zum Beispiel reinzustecken, weil ich halt Defensive Line schon als relativ so gut ansehe und ich glaube nicht, dass uns das irgendwie dann so viel besser machen würde, dass man, wenn man da jetzt nochmal irgendwie einen Elite-Edge-Rusher sich holt, ob wir dann dadurch so viel mehr Pressure zum Beispiel erzeugen, dass es dann irgendwie einen großen Unterschied macht, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Deswegen muss man sich da auch fragen, in welche Position man das dann überhaupt rein investiert.
Ja, ich glaube, den größten Unterschied würde wirklich machen, wenn man jetzt mit einem Fingerschnippen irgendwie das Laufspiel in Fahrt bekommen würde, aber ich meine, das liegt hauptsächlich mit dem Blocking zusammen und weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass da ein Spieler oder Tausch eines Spielers ausreicht, um auf einmal das Laufspiel in Gang zu bekommen. Vielleicht ist da ja auch immer noch mal so ein bisschen gar nicht nur das Spielermaterial das Problem, sondern vielleicht ist Kubiak auch einfach noch nicht so richtig im Reinen mit dem Laufspiel und muss sich da selber auch noch mal ein bisschen was überlegen, weil was er für das Passing-Game kreiert und zaubert, das ist ja wirklich bedeutend besser als alles, was wir uns hätten vorstellen können. Aber im Laufspiel kann ja durchaus sein, dass er dann noch ein bisschen sich was überlegen muss und dann klappt es vielleicht auch besser, obwohl man da jetzt nicht irgendwie einen Pick in Guard investiert. Vor allen Dingen, die kriegst du ja sowieso seltenst irgendwie von den Teams losgeeist, wirklich gute Offensive Linemen, weil die halt so selten zu bekommen sind. Also ist das, glaube ich, alles ein bisschen utopisch. Aber ich würde sagen, so viel zur allgemeinen aktuellen Lage der Seahawks und dann schauen wir uns mal das Spiel etwas genauer an und beginnen mit der Offense. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeleitet. Laufspiel quasi nicht vorhanden. Die Offense lebt eigentlich nur von den Big Plays von Sam Darnold, der wirklich ja wahnsinnige Stats aufweist. 13,8er ADOT, aber insgesamt eben nur 13 First Downs für die Offense und ein einziges Third Down wurde verwertet bei 12 Versuchen. Also das ist schon wirklich ein krasser Wert. Natürlich liegt es auch viel am Play Calling. Bei First und Second Down wurde viel gelaufen, gerade auch bei Second and Long, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Dadurch bringt man sich immer wieder in lange Third Down Situationen. Aber ja, alles in allem Passing Game sehr, sehr ansprechend, gerade die Big Plays, Laufspiel kaum vorhanden. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen, oder?
Irgendwie hat die Offense so 2019er Russell Wilson Seahawks Offense Vibes, was zumindest das Passing Game angeht, also dass halt so viel schief gegangen wird. dieses Spiel hat es ja schon angesprochen, sein A-Dot von Sam Darnold und ich habe auch mal vorhin geguckt, also der A-Dot von der Seahawks Offense dieses Jahr und der 2019er ist fast identisch mit 9,4 oder irgendwas in die Richtung. Und ich sehe da auch irgendwie so ein bisschen Probleme auch für den Rest der Saison. Ich meine, Adrian Franke hat ja heute auch diesen einen Thread da bei Twitter gepostet, dass eben dieses kaum vorhandene und ineffiziente Laufspiel den Seahawks halt zukünftig noch Probleme machen kann und eigentlich nur durch das ja beste Passing-Game der Liga aktuell nach Effizienzmetriken kaschiert wird. Frage ist halt wirklich, wie lange man ja das noch durchziehen kann, also dass man auch die Big Plays so zuverlässig trifft, wie das jetzt gerade der Fall ist. Weil ich gerade den Vergleich gemacht habe, also ich glaube, da ist die Seahawks Offense auf jeden Fall noch vielseitiger als jetzt die Russell Wilson Offenses das waren, einfach wegen dem Quarterback. Selbst wenn man da das Tiefpassspiel ein bisschen besser wegnehmen könnte gegen diese Offense, glaube ich halt, dass man da flexibler darauf reagieren kann. Einfach wegen dem Quarterback, der nicht so darauf angewiesen ist, diese Big Plays zu treffen. Ich bin da ein bisschen optimistischer, was das angeht. Was irgendwie auch positiv stimmt, ist ja, dass die Dropback-Success-Rate auch die Nummer 1 der Liga ist. Also ich würde mal gerne die Splits sehen, wie die Dropback Success Rate bei Pässen bis zu nur 10 Yards oder so aussieht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich die Offense anschaue zumindest, das kann ich jetzt nicht mit den Zahlen bestätigen, dass man auch beim Kurz- oder Mittelpassspiel eigentlich trotzdem relativ konstant den Ball bewegen kann. Aber das kann ich jetzt nicht direkt mit Zahlen bestätigen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ja, das Laufspiel wird auf jeden Fall ein Problem weiterhin werden, wenn man das nicht in den Griff kriegt. Und ich sehe gerade auch noch nicht irgendwie den Pfad dahingehend, wie man das schaffen will. Auch nicht mit irgendwie einem Trade für einen Guard oder so. Ich halte das irgendwie für ein größeres kollektives Problem.
Ja, wahrscheinlich schon. Und insgesamt sind hier und da schon noch bei, ich sag mal, etwas kürzeren Bällen so ein paar Schönheitsfehler dabei. Also Daniel spielt jetzt auch nicht perfekt. Gerade zu Anfang des Spiels im ersten Quarter haben die Seahawks ja insgesamt als Kollektiv eigentlich überhaupt nichts zustande bekommen, offensiv. Und das, da kann man Daniel auch nicht rausnehmen. Also der braucht da auch ein bisschen, um sich einzugrooven. Und die Bälle wurden dann im Laufe des Spiels auch besser. Aber ja, es ist halt einfach, ich meine, bis jetzt hat es immer irgendwie funktioniert. Das Laufspiel klappt ja nicht und trotzdem sind die Seahawks extrem effizient bei Play-Action. Und das funktioniert natürlich auch, weil die Seahawks sehr, sehr viele Heavy-Formations spielen. Das heißt, die Defense muss zumindest damit rechnen, dass der Ball dann doch noch gelaufen wird, stellen dann vermehrt die Leute in die Box. Das macht es für die Receiver dann bei den langen Routen insbesondere einfacher. Aber das hatte weil du gerade den Thread angesprochen hattest, hatte Adrian Franke auch geschrieben, so irgendwann werden die Defenses sich auch oder werden dann auch bemerken, okay, der Lauf ist halt wirklich das definitiv das geringere Übel. Da stellen wir doch mal lieber nochmal einen weiteren Defensive Back nach hinten, spielen die Boxen ein bisschen leichter. Irgendwie kriegen wir den Lauf schon verteidigt. Hauptsache, wir nehmen jetzt erstmal diese Shotplays weg. Und wenn das klappt, also wenn man den Seahawks diese Möglichkeiten nimmt, und diese langen Bälle auf JSN vor allen Dingen, aber auch die langen Yards after Catch, zum Beispiel von Echebana bei Play Action. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann natürlich die gesamte Offense ein bisschen zusammenbrechen. Das kannst du natürlich sicher erst sagen, wenn es passiert ist, aber die Gefahr, würde ich sagen, besteht auf jeden Fall. Tobi, du bist ein bisschen ruhig. Wie sieht's bei dir aus?
Ich folge dem Diskurs, habe nichts hinzuzufügen.
Ja.
Manchmal muss man einfach ruhig sein dann.
Ja, besser ist. Dann mach du gerne mal weiter mit den Wide Receivers.
Ja, wir reden jetzt jede Woche darüber. Zum Glück tun wir das. Jackson Smith und Jigba, 8 Catches für 162 Yards, 1 Touchdown. Was soll man zu ihm noch groß sagen? Er gewinnt gefühlt jedes One-on-One, was er irgendwie bekommt. Was mich, wenn ich aufs College blicke, wundere, ist halt, dass er so enorm gut auch downfield ist. Auch immer wieder mit, ja, für NFL-Verhältnisse mit 1, 2, 3 Yards Separation, was dann einfach reichen muss. Und spielt einfach eine Saison, die ich weiß gar nicht, ob wir so eine starke individuelle Saison schon mal auf Wide Receiver gesehen haben, seitdem wir vielleicht hier Seahawks-Fans sind.
Ich meine, er ist on pace für über 1900 Yards.
Ja.
Also eigentlich nicht mehr.
Also ich glaube, dass in dem Fan-Dasein, was wir jetzt haben, haben wir das noch nicht gesehen. Deswegen, die Superlativen nehmen da nicht ab. Ich habe später schon gesehen, dass er vielleicht als Offensive Player of the Year Kandidat sein sollte und ja, da kann man vielleicht mal drüber sprechen, wenn es dann halt kein Quarterback werden sollte, weil das, was Jace Ender spielt, ist wirklich irre. Da verzeihe ich ihm auch diese lächerliche Flagge, die er gestern gekriegt hat.
Boah, bloß auf, ey, so ein Schwachsinn. Also das ist für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, er hat ja den Catch an der Sideline gemacht und hat den Ball dann einfach gespinnt auf dem Boden und das war wohl scheinbar zu nah an den Auswechselspielern der Jaguars.
Leider also, die Jaguars, ne? Das ist
also
in der Teamzone war der quasi. Das ist vielleicht dann, Refs sagen jetzt, das sollte jetzt nicht sein. Ich finde es auch nicht so schlimm. Im Zweifelsfall stehst du in der Jaguars Teamzone und ballerst in den Ball vor den Schädel. Und wehrst dich dagegen, aber, oder halt auf dem Feld.
mehr Prügeleien wagen.
Vielleicht mal überhaupt irgendwas wagen. Der Jaguars-Team schon teilweise ein bisschen tot, ne? Also, ich weiß gar nicht, also irgendwie mit der schlechteste 4-1-Team, was ich vielleicht jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren gesehen habe.
Diese ganze Franchise ist ja komplett seelenlos. Also mit diesem Pool im Stadion.
Keine Fans im Stadion.
Ich wollte gerade sagen, es war ja wirklich komplett leer auf den Rängen und das bei einem Team, was ich glaube so einen guten Start hat wie seit 10 Jahren oder so nicht mehr. Also ja, Aber gut,
Ja, es ist schon komisch, ne? Also, ich weiß noch, die Blake Bortles-Ära damals, ja, wo ins AFC Championship Game gekommen sind, da war ja richtiger Hype um die Jaguars, ne? Und es ist halt vielleicht so ein bisschen anders in den USA, die Sportkultur, weil sobald das Team da ja irgendwie nicht so einen Erfolg hat, dann ist so ein Team wie Jaguars halt direkt raus, ne?
Ja, ich meine, bei den Seahawks hast du es ja schon auch, dass ja, wenn der Erfolg mal ein paar Spieler ausbleibt, dass dann vielleicht nicht jeder Platz besetzt ist, aber so krass habe ich das noch nicht gesehen. Das ist schon heftig. Aber ja, ansonsten, außer JSN haben wir natürlich noch Cooper Kupp, der seinen ersten Seahawks-Touchdown gefangen hat. Ja, ich würde sagen, auch war da wenig Neues zu vermelden, weiterhin verlässlicher Wide Receiver 2, nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt hast du ja zum Glück noch die Möglichkeit, einmal kurz über Echebana zu reden, der jetzt nicht ganz so ein krasses Spiel hatte wie die Woche davor gegen die Bucks, aber zumindest doch eine sehr sehenswerte Situation.
Ja, es tat ein bisschen weh letzte Woche, als ich dann krank absagen musste, dass Echebana so ein Monsterspiel hatte und ich darüber nicht schwadronieren konnte, aber wie es aussieht, ist er ja vielleicht zumindest mal in den nächsten Wochen for real. Gestern, das war ein Play aus einer Heavy Play Action, wenn ich mich recht erinnere, wo er dann ja einfach einen tiefen Corner mehr oder weniger gelaufen ist, frei war und dann noch so ein bisschen versucht hat, im Open Field so für Tight End Verhältnisse rumzutänzeln. Das sind meistens nicht die schnellsten Spieler auf dem Feld, so sah das Ganze dann auch aus, aber den einen oder anderen extra Garte mitgenommen. Und das fühlte sich dann auch so ein bisschen wie der Game Closer an zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, damit die Jaguars dann auch moralisch so ein bisschen geschlagen waren. Ich fand sowieso generell das Spiel gestern. Ich hatte nach dem ersten Quarter, glaube ich, wenig Sorge, dass dieses Spiel nicht gewonnen wird, weil ich einfach der Seahawks Offense da auch gewisserweise vertraue. Aber ja, also war da dann den ganzen Nachmittag ein bisschen ruhig geblieben, dann am Ende aufgegeben mit einem 61-Yard-Catch. Ja, hoffen wir mal, dass es weitergeht, ne? Also ich habe auch, ich achte ein bisschen sehr auf diesen Spieler, hat auch einige gute Szenen im Run-Blocking gehabt, der hat einfach verbockt zu ballern, ne?
Ja. Ja, absolut. Also das macht auf jeden Fall Bock. Ich hatte kurz die Sorge, dass er in seinem, ich sag mal, Austanzen, wie du es genau, oder mit Rumtanzen, dass er den Verteidiger von hinten so völlig außer Acht lässt. Und ich glaube, wenn JSN dann nicht zum Blocken gewesen wäre, dann hätte er eben auch durchaus nochmal den Ball ein bisschen streitig machen können. Also da muss er zumindest ein bisschen aufpassen in Zukunft. Aber ja, das macht schon Spaß, dann eben auch so einen zuverlässigen Talent an der Seite zu haben. Arroyo hingegen, kommt noch nicht so richtig zum Einsatz, hatte eine etwas ungünstige Situation, als er bei einer Crosser-Route, glaube ich, dann irgendwie kurz weggerutscht und der Ball von Darnold darum dann im Nichts landet. Den hätte er durchaus fangen müssen, aber ansonsten, ja, relativ ruhig, würde ich sagen, bis jetzt um ihn.
Ich sehe halt bei Ebe irgendwie auch nicht, wie er diese Saison großartigen Impact haben soll, wenn Barnard so weiterspielt, weil er halt der verlässlichere Blocker ist und man ja eigentlich dachte, dass Arroyo so der Receiving Titan sein wird, aber das ist halt jetzt auch Barnard basically. Ja, irgendwie so ein bisschen enttäuschend, aber ja, wenn Barnard so spielt, dann will man eigentlich auch nicht meckern, ne?
Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit so einer Situation bei den Running Backs. Wenn du blocken kannst, kommst du halt schon mal aufs Feld. Und dann musst du dann vielleicht daraus was machen, so wie Chris Carson damals ja Rashad Penny auf die Bank gesetzt hat, weil er besser im Passblocking war und der Rest ist Geschichte, ne? Und das Ähnliche ist bei Arroyo, ist die Fragezeichen in seinem Blocking oder so dem typischen Tight-End-Spiel, die waren immer da. Und wenn jetzt einfach so ein Spieler ist, der erstmal komplett ist, wenn auch vielleicht er nicht so explosiv ist im Catching, wie Arroyo das potenziell sein könnte, dann ja, muss man da vielleicht auch mit dem Rookie ein bisschen mehr Geduld haben. Und einfach den Ding seinen Lauf lassen. Weil im Gegensatz zu den Running Backs kriegen es die Seahawks ja hin, mit der Hot Hand zu gehen. Wir könnten immer zu den Running Backs gehen. Finde ich das war der Running Backs oder auch der, ja, welche Spieler bei welchen Plays aufs Feld kommen, so ein bisschen zweifelhaft mittlerweile.
Ja, da gibt es ja gar keine Hot Hand, da gibt es ja eher so eine lauwarme Hand und eine eiskalte Hand, kann man, glaube ich, sagen. Also.
Oder Leute, die dann potenziell heiß laufen, werden auch relativ schnell dann erstmal kurz auf die Bank gesetzt, damit das
nicht heiß laufen ist die Devise. Sonst wirst du auf die Bank gesetzt.
Ja, also das ist insgesamt, wenn man sich beide, also Charbonnet und Walker anguckt, beides alles andere als effizient. 26 Mal wurde der Ball gelaufen für insgesamt 60 Yards. Also Das sind grausige Yards per Carry-Werte und teilweise waren das ja auch, also ne, ich glaube, es ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass ich deutlich größer Walker-Fan bin, aber ganz abgesehen davon waren die Situationen, in denen gelaufen wurde, auch einfach zum Teil sehr zweifelhaft. Also was Kubiak sich da teilweise denkt, mehrmals bei 2. und 10 durch die Mitte zu laufen, obwohl es wirklich offensichtlich die 3 Male davor nicht geklappt hat. Und somit dann ja immer wieder Sam Darnold in 3. und Lang-Situationen zu bringen, was ja dann die Statistik getriggert hat, die wir eben schon vorgetragen haben, also dass wirklich nur einer von 12 Third-Down-Situationen gelöst wurde. So machst du es ihm natürlich enorm schwer, wenn du andauernd 3. oder 11, 3. und 12 hast, weil das Laufspiel überhaupt nicht funktioniert. So, dann mach doch lieber ein bisschen mehr Kurzpass-Spiel und bring die Running Backs aufs Feld, wenn du dann irgendwie ein paar weniger Yards zu gehen hast. Und dann auch diese Goal-Line-Situation, wo man dann dreimal bei, also vor allen Dingen, es war ja First and Goal von der 10, also an sich schon relativ weit weg. So, dann läufst du einfach stumpf dreimal in die Mauer, und dann dachte ich mir beim 3. Lauf, okay, dann werden sie jetzt aber ja wohl dafür gehen. Wenn sie jetzt 3-mal laufen, dann sind sie mit dem 4. ja jetzt zumindest an der, keine Ahnung, an der 4-Yard-Line oder so. Aber dann haben sie das Field Goal genommen aus der Distanz. Und da dachte ich mir so, was zum Henker ist denn jetzt los? Also, das war ja relativ am Anfang des Spiels.
Sie wären ja auch dafür gegangen, wenn sie nicht für negative Yards gestoppt worden wären bei dem Play bei Third Down. Also,
hat er da irgendwas, das hat das wäre gesagt? Oder?
Also da nehme ich jetzt mal stark an, dass das der Plan war.
Ja, und, annehmen kannst du. Nee, was hast du glauben?
Ich bin ein Analytics-Typ anscheinend, auch im Mikro, im Headset von Mike McDonald. Und wenn ich sage, dann, das ist Analytics-Modell von denen, dass man da bei Fourth and Goal und noch 5 Yards zu gehen halt dann das Field Goal schießt.
Na, also das ist ja wohl absoluter Trugschluss. Also selbst Pete Carroll hat ja einen Analytics-Typ im Ohr und davon haben wir nichts gemerkt.
McDonald hat aber auch ganz leise gestellt.
Gesagt, dass sie so einen Typen haben.
Ja, ich weiß. Aber der hat auch schon mal eine Situation gehabt, wo er meinte, ja, unser Analytics-Guy meinte, ich soll dafür gehen, aber ich habe meinem Bauch vertraut. Ich so, ja, gut, dann lass es halt.
Also bei allem Lobhudelein, die sich McDonald hier auch zurecht abholt in seinem Coaching-Job bisher. Das Game-Management beziehungsweise genau solche Decisions sind halt einfach genau das, was er absolut scheiße macht. Also vielleicht auch als typischer Defense-Coach auch ein bisschen auf Sicherheit bedacht, aber also dass er irgendwie aggressiv dafür geht oder Versuche ausspielt, also dafür ist jetzt noch wirklich nicht bekannt. Ne?
Ja, also im ersten Jahr war das noch ein bisschen besser und jetzt ist es irgendwie wieder so Pete Carroll-Vibe, wie man das prozesstechnisch angeht, habe ich das Gefühl.
Ja, es gibt ja auch so eine.
Also, hoffen wir, dass gewisse Leute nicht zuhören. Prozess ist jetzt ein ganz.
Es gibt ja auch so eine Statistik, die zeigt, wann die Teams dafür gehen, wenn sie es sollten. Und ich glaube, dass die Seahawks so im unteren Mittelfeld, also nicht besonders progressiv, was das angeht. Ja.
Kann ich gleich
gut mal checken. Was denn?
Das kann ich auch gleich mal fact checken auf runningbacks.meta.com.
Mach das gerne mal. Dann kommen wir schon mal zur Offensive Line, die natürlich direkt damit auch in Verbindung steht. Pass Protection war eigentlich echt gut, finde ich. Also Darnold hatte jetzt selten extrem viel Druck oder schnell viel Druck. Insgesamt wurde einmal gesackt. Wenn dann doch mal Druck kam, ist Darnold mittlerweile aber auch echt sehr, sehr gut so im Pocket Management, dass er den Sacks entgehen kann. Also insgesamt würde ich sagen, sah das soweit eigentlich gar nicht verkehrt aus. Run-Blocking hingegen. Anthony Bradford auf Right Guard. Würdest du sagen, bist Fan?
Von Sam Bradford auf Right Guard wäre ich Fan.
Viel schlimmer kann das auch nicht aussehen.
Würde ich gern mal sehen. Ja, ich war auch nicht so richtig angetan davon, dass man ihn damals geholt hat. Richtig entwickelt hat er sich jetzt irgendwie auch nicht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also die Leistung von Bradford ist halt jetzt seit Wochen auch wirklich schlecht. Ich bin ja wirklich keiner, der jetzt so massiv auf Spieler draufhaut oder draufhauen möchte. Aber bei Bradford bin ich ganz kurz davor, ne, komplett einen Crash-Out zu kriegen.
Der kann auch gar nichts, der kann deinen Schlag dann auch nicht mal blocken.
Ja, also da komme ich wahrscheinlich rum. Und ja. Ja, aber sein Center-Kollege macht es auch nicht viel besser. Das hat am Anfang irgendwie ganz gut geklappt mit Sable auch da, der auf Dakota States Connection. Die haben es irgendwie ganz ordentlich gemacht, aber auch Sandell ist jetzt mittlerweile, ja, viele Flaggen da und ich weiß gar nicht, die ganze, also es wird auch gar nicht also die null Harmonie auch in der Line und ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, also wenn man ein Playoff-Team sein möchte, beziehungsweise einen Run hinlegen müsste man eigentlich fast beide Positionen zumindest mal in irgendeiner Form upgraden. Und dann sehe ich halt schon das Problem, weil da bräuchte man schon zwei Spieler für die Offensive Line. Für mich komplett unrealistisch.
Und, hey, wir haben auch noch Olo Batimi.
Ja, ich bin auch groß, bin ein bisschen befangen. Aber schlechter als so ein Dell finde ich jetzt vielleicht jetzt auch nicht so richtig.
Ja, wir haben ihn auch eine Weile nicht gesehen. Ne?
Passt jetzt wahrscheinlich nicht perfekt in das Scheme rein, das muss man vielleicht dazu sagen. Ne?
Ja, und ich meine, wir sind zwar alle Fans von Sable, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das Laufspiel Inside über links besser funktioniert.
Doch, so Cross und Sable schon in Ordnung.
Ja, aber dann könnte man ja sagen, ey, lass mal vermehrt über links laufen. Und dann sähe es ja wahrscheinlich insgesamt gar nicht so schlimm aus. Aber
ja, die Defense darauf einstellen, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so schwer, ne?
Ja, natürlich, aber ne? Ich habe jetzt auch wenig gute Läufe gesehen, bei denen Sable und Cross da irgendwie alles aus dem Weg geräumt haben.
Ja, also, das ist fair.
Würde jetzt eigentlich auch bei Tobi sein, muss ich sagen.
Ja, komm, hör doch auf, hier wird sie wieder verbrüdert. Gegen die kritische Stimme, gegen den kritischen Geist.
Jetzt habe ich schon ein relativ ordentlicher Runblocker insgesamt.
Ja, da habe ich doch gar nicht gegen gesagt. Ich sage nur, dass das, was dann am Ende an Output rauskommt, in beide Richtungen.
Ist ja, wie gesagt, das kollektive Thema wieder. Also, wie man das beheben will, ist halt die Frage. Man will ja auch irgendwie von Identität der Offense ja dieses run-lastige Team sein. Das ist ja auch, ich habe auch vorhin mal geguckt, die neutrale Early-Down-Pass-Rate der Seahawks ist, glaube ich, bei also First and Second Down, und dann geht es darum, quasi Win-Probability zwischen 20% und 80%. Und die Seahawks auf Platz 30 mit sage und schreibe 46,1% Pass-Rate auf den Early-Downs. Also man committet sich voll dazu, aber hat halt nicht die Offensive Line dafür, um ein anständiges Laufspiel aufs Parkett zu bekommen, sage ich mal. Ja, das ist halt ein großes Problem. Und auch nach Expected Points eines der schlechtesten Teams, was das, was die Effizienz da angeht, auf den Early Downs, das Laufspiel. Ja.
Genau. Wer kann?
Schwierig.
Der kann. Gut, das werden wir im Auge behalten, gezwungenermaßen, und blicken dann aber einmal auf die andere Seite des Balls, auf die Defense, die, ja, ich würde mal sagen, insgesamt einen echt soliden Job gemacht hat, die Jaguars bei 12 Punkten gehalten, gerade der Pass Rush, glaube ich, hier hervorzuheben, 33 Pressures gegen Trevor Lawrence, das ist schon eine Hausnummer. Ich dachte erst, ich habe mich irgendwie verlesen, aber nee, es waren tatsächlich 33, das ist schon echt massiv.
Das ist wie beim, wenn du da diesen Balken voll kriegst, da dieses Momentum Game Changer Gedöns und dann einfach gar keinen Spielzug mehr beim Betten auf der Kette kriegst, weil nach 2 Sekunden immer der Pass Rush durchkommt und dir auf die Fresse haut. Ungefähr solche Stats sind das.
Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, es gibt ja auch dieses geniale Bild von Enwosu, wie er Lawrence zu Boden gebracht hat und dann mit seiner großen Hand da irgendwie in seinem Gesichtsgitter rumfummelt. Also das sah wirklich aus wie so ein, passt ja natürlich auch bei den Jaguars, wie eine Raubkatze, die da irgendwie so eine Gazelle erlegt hat und dann da mit der Pranke auf dem Gesicht posiert.
Habt ihr den Post gesehen von Seahawks Twitter, von dem offiziellen Account?
Mit dem Adler oder was?
Der Adler, der dann so eine Katze von der Haustür.
Na, die Frau so, die Frau schreit auch hinterher, wie wenn man ihm so ansprechen könnte. Ey, was soll das?
Entschuldigen Sie. Ja, nee, das war schon eine sehr, sehr solide Vorstellung. Und vor allen Dingen das Gute ist halt, der Druck kam ja aus allen Richtungen. Also ich glaube, angefangen hat es über die Mitte mit Murphy, aber auch über außen war dann ja auch einiges los. Lawrence auch, glaube ich, eine ganz guten Job gemacht, nicht nur gegen Lawrence, sondern Lawrence, genau, sondern auch gegen den Lauf, und ich glaube, ein Screen Pass hat er sehr, sehr erfolgreich sehr früh gestoppt. Also ja, das hat, glaube ich, schon alles sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, aber was auch sehr positiv stimmt, die Jaguars Offensive Line hat jetzt in dieses Spiel kommend eine Pressure Rate von nur 23,9% zugelassen über die ersten 5 Wochen hinweg, was die drittniedrigste Rate in der Liga war. Und die Seahawks haben es eben geschafft, Lawrence bei 50% seiner Dropbacks unter Druck zu setzen. Also die Front hat uns auch das wirklich das Spiel gewonnen und hat es auch der Secondary dann relativ leicht gemacht, sage ich mal.
Ja. Ja, das war schon stark. Insgesamt waren es dann 7 Sacks und 17 Quarterback-Hits. Also das war irgendwie was ein Rekord seit 1984. Also ja, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage.
Ist ja noch nicht, ich noch nicht geboren.
Ja, das muss schon was heißen.
Boah, ne? Ja, aber die Defense Line hatte so ein bisschen eine Mission, meinte man. Also um die gebeutelte Secondary irgendwie zu kompensieren. Also ja. Hat er irgendwie gefühlt sehr wütend gespielt. Oder einfach sehr gut. Und über DeMarcus Lawrence, also ich habe in den ersten Wochen ein bisschen ins Auto 22 geguckt, da sah es, vor allem den Run sah er sehr gut aus. Jetzt gestern sah er einfach overall als einfach wie ein guter Spieler aus. Über den wird noch ein bisschen zu wenig gesprochen, glaube ich, weil das passt in der Defense extrem gut rein. Das ja, ist einfach so ein bisschen, man kann schon so ein bisschen drüber sprechen, dass vielleicht so Leonard Williams die Eins war, dann mit Boye Mafe, der leider so ein bisschen stagniert momentan.
Mhm.
Dann Derek Hall, der eine ganz gute Rolle spielt, aber Leonard Williams kann das nicht alleine über eine ganze Saison tragen. Und da ist, glaube ich, die Addition von Lawrence irgendwie ganz, ganz, ganz gut. Es gab so ein bisschen Concerns über seine Verletzung, die er letztes Jahr hatte. Davor hat er, so meine ich zumindest, bei Dallas relativ regelmäßig gespielt. Also ist natürlich so ein bisschen das Risiko, was du nehmen musst bei solchen Free Agents. Aber bisher zahlt sich das ganz schön aus.
Ja. Ja gut, wird natürlich auch fürstlich bezahlt. Ist natürlich gut, dass er dann wirklich noch was im Tank hat und nicht wie die Befürchtung war, dass er dann doch schon so ein bisschen washed ist. Weil ich glaube, der kriegt ja irgendwie 15 Millionen pro Jahr. Also doch nochmal ganz gut abkassiert bei den Seahawks jetzt.
Der Vertrag ist ein bisschen aufgeblasen, glaube ich. Ich meine mich dann noch daran erinnern zu können, dass es, als ich da die ersten Zahlen gesehen habe damals, dass es wie 15 pro Jahr aussieht, aber ich glaube, effektiv ist das nicht der Fall. Ja. Da müssen wir nochmal reinschauen, aber
machen wir bestimmt.
Müssen wir ins Auto in die Tour gehen.
Ja, genau. Aber Tobi scheint es ja tatsächlich zu machen. Also, ist ja schön.
Ja, was denn?
Ja, ist doch gut.
4 Tages Freizeit.
Ja.
Er hat ein Capit von 7,6 Millionen dieses Jahr.
Übrigens muss noch nachzureichen, die Seahawks sind auf Platz 16 in der Liga, was die Fourth Down Aggressiveness geht, wenn sie nach dem Model von Ben Baldwin dafür gehen sollten. Bei 50% Go-Rate, also in der Hälfte der Fälle gehen sie dafür.
Also Henry, ein wenig Struktur bitte. Wir sind bei der Defense.
Wollte ich nur nachreichen jetzt
gerade. Nein, ist ja okay.
DeMarcus Lawrence und der hat einen Vertrag über 3 Jahre, 32 Millionen. Davon 13 garantiert beim Signing.
Ah, also gut. Dann habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja, gib ihm noch 30 Millionen.
Pro Jahr, glaube ich. Ne?
Ja.
Gut, nehmen wir alles zurück. Vielen Dank für diese Richtigstellungen.
Ja, ich kannst du ja ganz auch eine Gegendarstellung machen, wie du sonst.
Hast du jetzt gerade schon wieder Fake News verbreitet, muss man sagen.
Also ja, so bin ich.
Die Bild, die steht immer ganz groß mit ihren Überschriften und dann am Ende kommt irgendwann so unten, wir haben uns geirrt. Das ist klein.
Naja. Apropos Bild, Rest in Peace, Franz Josef Wagner.
Ich wusste, dass das jetzt
nochmal einbringt.
Kommt.
Also, ist lustig, also.
Ja.
Ja.
Franz Josef Wagner hätte die Seahawks Defense auf jeden Fall auch gemacht, so wie sie gespielt hat. Kommen wir zu den Linebackern. Und hier hat Henry sich besonders hervorgehoben, dass er da besonders lange drüber sprechen möchte. Henry, wie hast du das Linebacker-Play gesehen?
Also, das zitiere ich jetzt einfach mal aus unserer Vorbereitung, die Henry geschrieben hat, netterweise. Hier kennt ihr euch besser aus, aber ich würde gerne für Jordan Brooks trainen.
Ja, und mit sowas muss man hier arbeiten, ne?
In Henry 2025 Colorized, ey.
Ja, Henry schreibt einen Ablauf und das liefert er uns hier für die Linebacker in der Rubrik. Mehr steht da auch nicht, das ist der einzige Punkt. Also, wie soll man mit sowas arbeiten?
Er hat einen Punkt.
Immerhin, ja.
John Brooks Train.
Also, ich habe meine unreifen Takes gestern zu Ernest Jones Blutdruckmessgerät gebracht, schon in der Gruppe. Das sieht immer komisch aus. Ich weiß gar nicht, was er da hat, aber ist jetzt auch egal. Ein Trade für Jordan Brooks, weil er, glaube ich, auch relativ, günstig zu haben wäre, vergleichsweise, würde mir sehr gut gefallen. Ich bin damals schon großer Fan gewesen. Er war lächerlich underrated in Coverage und,
ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt was brauchen, dann noch einen Linebacker, der nicht covern kann. Aber gut.
Ja, für mich war er da. Also
er ist ein guter Cover-Linebacker.
Ja, er ist ein
guter Cover-Linebacker.
Ja,
vielleicht ein bisschen underrated.
Jetzt reicht mir aber langsam hier.
ist vielleicht ein bisschen underrated, aber guter Cover-Linebacker ist auch extrem übertrieben.
Henry, er ist ein guter Cover-Linebacker.
Ja, Ball, Noah wissen das.
Mann. Ja, ich sehe jetzt schon dieses Meme mit dieser Weltkugel und dem Astronauten und dieses Always Has Been. Wenn
ja,
und das wird so sein, weil McDonald wird den komplett unleashen. Den wird schon
ja, mit McDonald, ich sag's euch. Das ja. Wird, ja.
Das wird, wir geben dem
einen
Verlängerung für den Vertrag.
Linebacker gemacht. Also was soll er dann mit Jordan Brooks anstellen?
Ja, ich glaube, wir müssen den ganz schnell verlängern, wenn wir den holen sollten, weil sonst ist er weg.
Ja. Mhm. Der ist auch Tackle-Leader gerade, glaube ich. Also da, wenn man sich da die Total-Stats mal anguckt, dann ist der richtig viel wert.
In Miami, wie gesagt, da ist er eh Land unter.
Ich glaube, Miami hat auch zwei Linebacker, die unter den Top 3, die Tackle bei den Tackle-Leadern. Zwei oder Top 3 oder Top 5 irgendwie. Und Bobby Wagner natürlich auch wieder dabei.
Boah, waren das nicht drei Ex-Seahawks? Bobby Wagner, Jordan Brooks und noch einer, die jetzt alle die Tackle-Statistiken an.
Die Barton?
Joey Barton.
Joey Barton. Nee. Der ist ja bei den Patriots und hat Geno Smith. Nee, nicht bei den Patriots. Halt. Bei den.
Das sind alles Titans, nur bei wirklichen Scheiß-Teams.
Und hat Geno Smith gepickt. Ja. Aber gut. Ja, ihr wollt für Jordan Brooks traden. Ich möchte nicht für Jordan Brooks traden. Ernest Jones ist
aber da. Aber wir sind uns ja einig, dass der zweite Linebacker-Spot Problem in der Defense eigentlich ist, oder?
Ja, also für Ernest Jones lasse ich nichts kommen.
Ja, klar. Ernest Jones, ja, Big Trust auf jeden Fall.
Ja.
Passt schon.
Weniger Trust gab es im Bereich der Secondary, die in ihrer Zusammenstellung, ich sag mal, doch ein bisschen Eingewöhnungsprobleme hatte. also, das war wirklich gerade zu Beginn vogelwild, insbesondere Shaquille Griffin, der mal wieder für die Sioux gespielt hat nach langer Abwesenheit, der ja auch vorher bei den Jaguars war, als er bei den Sioux keinen Anschlussvertrag bekommen hat, dann ein Jahr bei den Vikings hatte und ja jetzt vom Practice Squad aktiviert wurde. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche nochmal über ihn gesprochen und uns gesagt, Mensch, so wie es da aktuell aussieht, warum spielt Griffin denn nicht? Ja, jetzt hat er gespielt, jetzt wissen wir warum. Also, ich meine, man kann ihm da nicht die alleinige Schuld geben. Wir wissen ja jetzt nicht genau, was da genau geplant war, auch mit Emman Worry. Sind ja beide irgendwie dann nach vorne geprescht und keiner hat hinten Brian Thomas gehabt. Später gab es aber eine ähnliche Situation mit Josh Job auch nochmal. Also, da hat wirklich überhaupt nichts funktioniert.
Ich muss auch sagen, Josh Job ist so eingebrochen jetzt über die letzten zwei Spiele. Also, ich heiße.
Der ist nicht eingebrochen.
Also, meine Takes, die sind ja echt schlecht gealtert zu Josh
Job. Das ist ja noch was ganz Neues.
Ja.
Henry, steigst du eigentlich nächstes Jahr wieder ins Quarterback-Study ein für den Draft?
Mal schauen, wenn ich
bitte.
Bock habe.
Bitte, Henry, bitte.
Ich will wissen, wenn ich nicht drafte.
Das ist ein Wuschesiegel, wir brauchen das.
Ja, Mann, also wirklich, das ist ja auch dann eine Form von Ball-Knowledge, wenn man quasi
Anti-Ball-Knowledge. Nein, aber jetzt mal genug des Blamings. Also ich finde, Joe Schaub ist nicht im klassischen Sinne eingebrochen. Der ist, finde ich, der hat sehr hohe Höhen und sehr tiefe Tiefen. Das würde vielleicht eher jetzt. Weil ich finde, die Qualitäten, die er da am Catchpoint manchmal in den Coverage zu bringen, die findest du auch nicht ganz so einfach. Also ich bin da noch nicht ganz vom Board.
Weil du
gerade am
redest, also der hat ja basically einen Touchdown, der nur zurückgenommen wurde, weil da Travis Hunter quasi offside steht. Das war ja auch gar nichts, was den Catchpoint angeht,
fand ich. Also der hatte zwei solche Situationen am Catchpoint.
Ich sag ja, er hat hohe Höhen.
Also sehe ich ein bisschen anders. Sehr inkonstant. Also das, was man alles, was man Mullen vorwirft, kennt ihr dieses, das ist das eine Meme, dieses Büro-Meme.
Ja. Hello, Sweetheart.
Ja.
Ja. Ja, Terry Woolen, da wird halt schnell HR gerufen, das stimmt. Und Josh Job hat aktuell noch so ein bisschen Welpenschutz bei den Seahawks-Fans.
Das wird ja auch ausgestrahlt quasi, ne? Was hier schon wieder läuft.
Ich finde es aber so lustig, dass vor ein paar Wochen noch darüber geredet wurde, ob wir jetzt einen Cornerback für irgendeinen Defensive Liner oder für einen Linebacker traden. Also definitiv nicht mehr, wenn man sich die Tiefe anschaut.
Ja, ich habe auch, als ich bei im RTL-Radio, da ging es ja um diesen Hulen-Trade. Und dann wurde ich auch gefragt, so ja, wenn Hulen getradet wird, müssten sich die Seahawks ja dann nochmal umschauen nach Cornerback-Ersatz. Ich so, nee, also da ist ja, die Tiefe ist hervorragend dieses Jahr. Da müssen wir überhaupt nicht nachschauen, da müssen wir aber ganz andere Stellen adressieren. So, ja, so schnell kann sich das dann auch drehen.
Ach Max, du warst beim RTL-Radio, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, ich mache nächstes Mal noch ein bisschen der Werbung.
Nee, hat er jetzt schon, glaube ich, dreimal erzählt. Deswegen
kommst du es vielleicht auch noch mit.
Scheint dir ja ein Anliegen gewesen zu sein. Also ist ja schön.
Ja.
Unsere Partner von RTL, wir sind ja quasi ein Partner-Podcast. Sag jetzt einfach mal.
Meine NFL.
So, und dafür werden wir jetzt im Grunde wurden geklagt.
Und womit? Mit Recht. Gut, also, Griffin. Kendrick, kannst du mal bitte aufhören zu rülpsen? Griffin und Kendrick sind zu Recht tatsächlich dann auch nur Backups und wir drücken die Daumen, dass Wohl schnell wieder da ist. Kann man so zusammenfassen.
Ja, aber ja. Willisbrun und Love halt auch Queen überall.
Ja, das sowieso, aber wir sind ja hier noch bei Cornerbacks.
Ich glaube, mit Love sieht das alles schon ein bisschen besser aus, weil dann auch die ganze Zuteilung, die Kommunikation in Secondary besser ist. Ob ich jetzt so richtig hinfieber, dass Wohl wieder zurück ist, sei mal dahingestellt, ne?
Aber was war so positiv zu erwähnen ist, also abgesehen von diesen kommunikativen Fuck-Ups da zwischen Emmanuel, Griffin und so weiter, hat man echt nicht so viel zugelassen. Also man muss sich da natürlich nochmal das All-22 anschauen. Aber
sag das doch nicht immer.
ist das so ein Running Gag
wird. Aber aber trotzdem hat das, glaube ich, schon einigermaßen gepasst dann, abgesehen von diesen Blown Coverages halt. Im Rahmen der Möglichkeiten, ne? War es okay mit den Backups, also besser als letzte Woche allemal. Und also auch
ja, bei allen
Lobmann Mike Donald für die ganze Einstellung der Defense. Er gewinnt wirklich jede Woche seine Matchups, außer jetzt vielleicht letzte Woche war es ein bisschen unglücklich, hat er sich ein bisschen verzockt, glaube ich. Wie gesagt, Mike McDonald muss ich nochmal an dieser Stelle hervorheben, dass er eigentlich kann man sich wirklich fast jede Woche darauf verlassen, dass er da dieses sein Matchup auf dieser Seite des Balles gewinnt, finde ich.
Naja, gegen die Buccaneers zum Beispiel jetzt nicht.
Ja, wie gesagt, das war das Einzige.
Ja. Und gegen die 49ers, Woche 1.
Ja.
Da war aber auch die Offense sehr schlecht. Also da hat Kubiak mal wieder sein Matchup verloren.
Mal wieder, ist auch gut, Woche 1. Ah, der kann es einfach nicht. Ist was? Gerade ist angefangen.
Entschuldigung, es ist die NFL, ne? Es ist jetzt hier nicht, fünfte Liga Deutschland, also.
Ja.
Ja, aber ich muss mich bei allen Hörern entschuldigen, dass uns die Folge hier am Ende so wegläuft. Also es ist drunter und drüber.
Übrigens, Breaking News, die Titans haben Brian Callahan gefeuert.
Ach Mensch, ja.
Spannend.
Verständlich.
Ja, Mensch, auch tot, ne? Ja.
Fred Warner auch, ja. Was mit dem polnischen hier, dem Juszczyk?
Ja, Warner, rest in peace.
Gerhard Schröder-Fans werden sich erinnern. Na gut. So, Special Teams, habt ihr Special Teams schon gemacht? Nein, oder?
Nein.
Jason Myers, 53 Yarder, Henry. Bitte Recherche richtig machen. Ne?
An der Stelle.
Ja. Waren 53 Yards. Ansonsten wenig erwähnenswertes, George Holani mit einem ganz okayen Return. Aber ja.
Ich habe eigentlich nur noch gewartet, dass der Punt-Block von den Jaguars einschlägt. Da gab es einige Punts, die relativ eng waren. Ich als alten Special-Teamer hab da die ganze Zeit drauf. Und da gab es drei Punts von Dixon, die waren wirklich haarscharf am Block dran.
Ja, man muss es also insgesamt sagen, die Jaguars ja dieses Jahr das Team mit den mit Abstand meisten Takeaways. Ich glaube, 14 hatten sie jetzt vor diesem Spiel. Gegen die Seahawks nicht einen einzigen. Also kann man da auch mal positiv.
Und was interessant war, weil jetzt schon wirklich ins Nerdtum abdriftet, dafür entschuldige ich mich auch schon mal. Die Seahawks haben auch eine ganz andere Aufstellung gehabt beim Punt, haben da viel breiter gestanden, um also eine Art Shield-Punt zu spielen. Ich weiß nicht, wie gut die Jaguars Special Teams waren, aber da scheinen sie irgendwas gesehen zu haben, warum sie ihren eigenen Punt, ihre eigene Punt-Formation umgestellt haben.
Hm. Ist mir auch aufgefallen.
So viel dazu.
Ja, dann vielen Dank für alle Freunde des gepunteten Balles. Hier auch am Ende nochmal ein kleines Häppchen.
Shield-Punt eigentlich total cool. Aber dazu dann vielleicht demnächst mal, weiß ich nicht, auf meinem eigenen YouTube-Channel oder so mal mehr.
Also zu viel Vikings geguckt, glaube ich. wegen Shield, weil, na, komm, ja, komm, komm.
Also, gucken wir lieber dein RTL Plus da.
Immer. Dann, ja, nächste Woche gegen die Texans, Monday Night, 4 Uhr morgens. Also ich weiß auch nicht, wer sich solche perversen Uhrzeiten ausdenkt, aber gut, immerhin, 4 Uhr kann man zumindest noch irgendwie sagen, ey, ne, wechsel dich ein bisschen früher, schaust vielleicht nur die zweite Halbzeit, aber ich denke mal, das wird bei mir eher ein Rewatch werden.
Ich bin auch überlegen. 6 Uhr müsste ich eh raus.
Hm.
Ja, schaff kann ich man. 4 Uhr?
Ja, einfach schon früher ins Bett.
Okay. Ja, aber läuft ja auch noch in NFL, ne? Also.
Ist ja, ist schon
du könntest dich beschweren, dass die Seahawks um 19 Uhr gespielt haben, wir keine Redzone mitkriegen und dann am Sonntag sagen wir so, 19 Uhr, Schlafenszeit.
Aber es ist ja, wie gesagt, am Dienstag quasi, oder?
Montag auf Dienstag. Ja,
ja, scheiße, also noch einen Tag später.
Dienstag ja, eben, da läuft es nicht. Also,
ja. Ja. Oh. Mal schauen. So, genug für heute. Jetzt
müssen wir mal am Dealer sprechen, glaube ich. Das hat
jetzt geht's an die Front. Battlefield 6 ist auf dem Programm.
Forza.
Vielen lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks. Und ich muss mich noch mal bedanken bei Max Brenning, dem eine hervorragende Podcast-Folge gelungen ist. Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.